Herzlich willkommen zum Online-Kongress Kita-Revolution Begegnung auf Augenhöhe und ich begrüße die Frau Silvia Löffler. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Löffler, ich war auf Sie gestoßen, weil Sie mal Geschäftsführerin vom Kinderschutzbund Gießen waren. Sie sind jetzt unter anderem als systemischer Coach unterwegs und ich würde Sie einfach noch mal bitten, kurz ein paar Worte zu sich zu sagen, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer so ein bisschen einschätzen können, wo Sie schon Erfahrung sammeln konnten und woraus sich das speist, worüber wir heute so reden werden.
Ja, wie Sie bereits gesagt haben, war ich viele Jahre in Gießen Geschäftsführerin beim Deutschen Kinderschutzbund und war da verantwortlich für zwei Beratungsstellen. Die eine Beratungsstelle ist eine Beratungsstelle gegen jegliche Form von Gewalt, wo Kinder, ganze Familien, aber auch Fachkräfte Hilfe und Unterstützung finden. Und in der anderen Beratungsstelle geht es um Trennung, Scheidung, Umgang und Sorgerecht. Und diese beiden Themen sind ja Themen, die in erster Linie auch Kinder betreffen, wo der Schutz von Kindern im Mittelpunkt steht und wo es darum geht, gute Lösungen zu finden, damit die Kinder gesund, friedlich und gut aufwachsen können. Und das Thema Kinderschutz beschäftigt mich im Grunde ja schon meine gesamte berufliche Biografie entlang. Ich habe viele Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet, immer auch mit Kindern und Jugendlichen, die in irgendeiner Weise ja besondere Förderbedarfe hatten, die in schwierigen Lebensverhältnissen aufgewachsen sind, wo ja Gewalt eine Rolle gespielt hat, wo Vernachlässigung eine Rolle gespielt hat, aber auch prekäre Lebensverhältnisse im Sinne von Armut. Und das zieht sich wie ein roter Faden so durch meine gesamte berufliche Karriere. Das ist auch das, was mich bewegt, was mein Herz berührt. Kinderschutzarbeit ist so meins und natürlich auch die Kinderrechte. Das ist ja ein wesentliches und zentrales Thema von Ihnen. Und da möchte ich gern mehr tun. Also da schule ich gerade Fachkräfte in Hessen zum Thema Kinderrechte und Partizipation.
Ah, perfekt, perfekt, weil das sind so die Themen, um die es mir unter anderem auch hier im Kongress geht. Sind das dann auch pädagogische Fachkräfte in Kitas, die Sie
da
schulen?
Genau. Also in Hessen ist der Bildungs- und Erziehungsplan ausgerichtet für Kinder von 0 bis 10 Jahren. Das heißt, Kindertageseinrichtungen, dazu gehört natürlich auch die Tagespflege, also Kindertagesstätten, Kindergärten. Die Tagespflege spielt eine Rolle und natürlich auch die Grundschulen. Also alle Fachkräfte, die im Alter der Kinder von 0 bis 10 arbeiten, werden hier über das Land Hessen geschult.
Wir können ja mal nochmal vielleicht kurz beim Thema Kinderrechte, das soll ja jetzt heute keine große Schulungsveranstaltung sein, weil die Zeit haben wir ja auch gar nicht, aber ich würde trotzdem gerne noch mal kurz zum Thema Kinderrechte, dass Sie vielleicht noch mal so kurz umreißen, welche Kinderrechte vielleicht auch so gerade für den Kita-Bereich relevant sind.
Ja, also es gibt natürlich ganz viele Kinderrechte. Die UN-Kinderrechtskonvention hat, glaube ich, 54 Artikel und die muss man auch nicht alle auswendig kennen. Es gibt so 10 wesentliche Kinderrechte, die im Alltag von Bedeutung sind. Und ich muss die jetzt auch nicht im Einzelnen aufzählen. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich merkt, es geht im Grunde um Schutz, Beteiligung und Förderung. Und über all dem steht natürlich das Kindeswohl. Also das sind so die zentralen Säulen der Kinderrechte, auf die sich dann letztlich auch die pädagogische Arbeit aufbaut. Also das sind so die wesentlichen Faktoren, die man in den Blick nehmen muss. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass nicht nur die Fachkräfte die Kinderrechte kennen können, also kennen sollten, diese wesentlichen Säulen, sondern es geht auch darum, dass die Kinder ihre Rechte kennenlernen. Ja? Also es gibt eine Verpflichtung zur Bekanntmachung. Und ich glaube, das ist im Bewusstsein der Erwachsenen bisher noch nicht so verankert, dass die Kinderrechte nicht nur den Erwachsenen bekannt gemacht werden müssen, sondern eben auch den Kindern. Und das ist schon auch eine große Herausforderung, insbesondere wenn ich an die Altersgruppe in Kindertageseinrichtungen denke, ja? Also von 0 bis 6.
Ja, also Schutz war ja das eine.
Genau.
Ich habe so den Eindruck gewonnen, dass oft der Fokus in Anführungsstrichen nur oder hauptsächlich beim Thema Schutz darauf liegt, dass pädagogische Fachkräfte erkennen, wenn Kinder zum Beispiel Missbrauchserlebnisse zu Hause haben, aber dass dieser Bereich, dass es auch Übergriffe in der Kita durch pädagogisches Personal selber geben kann, dass der ziemlich ausgeblendet wird.
Das sehe ich auch so. Und deshalb ist es auch besonders wichtig, die Fachkräfte auch dahingehend zu schulen, Machtmissbrauch und Übergriffe zu erkennen. Also zu schauen, inwieweit wird die Macht, die Erwachsene haben, ja, und Macht ist ja nicht nur negativ, sondern Macht kann ja tatsächlich auch positiv sein. Inwieweit wird die Machtposition ausgenutzt, um Kinder entweder positiv zu bestärken oder inwieweit wird die Machtposition ausgenutzt, um Kinder klein zu halten und um Kinder über Kinder hinweg zu bestimmen, über Kinder zu reden und nicht mit den Kindern zu reden. Und da geht es natürlich darum, auch sensibel zu sein und auch zu gucken in der eigenen Biografie. Ja, also welche Muster bringe ich mit? Welche sind möglicherweise noch unreflektiert? Und was fließt in meine pädagogische Arbeit ein? Also sich da wirklich auch im Team zu verständigen, wie verstehen wir die Ethik unserer pädagogischen Arbeit, dass eben so etwas nicht passiert, also Machtmissbrauch.
Haben Sie da Fälle gehabt, die vielleicht auch in Ihrer Zeit beim Kinderschutzbund irgendwie oder auch in anderen Kontexten also Ihnen bekannt geworden sind?
Ja, aus, ja. Es gibt natürlich Situationen in Kindertageseinrichtungen, bei denen die Fachkräfte auch an ihre psychischen und körperlichen Grenzen kommen. Und da ist natürlich die Frage, wie geht man in so einer Situation mit Kindern um, aber auch mit Kollegen um. Und wenn es ein Klima gibt in Kindertageseinrichtungen, in denen schwierige und herausfordernde Situationen nicht gut reflektiert werden, in denen die Fachkräfte nicht gut unterstützt werden, dann ist natürlich der Raum da für solche Sachen, ne? Und Übergriffe, Machtmissbrauch heißt zum Beispiel, eine Erzieherin zerrt das Kind am Arm in den Waschraum, ja, und sagt, du kommst jetzt mit, wir gehen jetzt Hände waschen. Und das ist schon übergriffig. Also die Frage ist ja, wie kann man das Kind einladen, jetzt mit Händewaschen zu gehen, weil das jetzt dran ist. Wir waschen uns vor dem Essen die Hände. Das ist eine übliche Regel im Tagesablauf. Und wie gehe ich in der Situation mit Kindern um, auch wenn ich vielleicht schon genervt bin, auch wenn ich vielleicht schon den ganzen Morgen alleine in der Gruppe war mit, weiß ich nicht, 25 Kindern, ja? Hohe Krankheitsstände, Urlaube und so weiter. Die Fachkräfte sind wirklich sehr am Limit. Und das ist natürlich ein Boden dafür, dass möglicherweise auch unbewusst solche Übergriffe passieren können. Und wenn sowas passiert, ist wichtig zu schauen, wie kann man die entsprechenden Fachkräfte unterstützen, dass sowas nicht wieder passiert. Aber auch, wie kann man Kinder schützen vor solchen Übergriffen? Weil das darf einfach auch nicht passieren. Ja? Die Kinder haben das Recht, in einer liebevollen Umgebung aufzuwachsen, ja? Und liebevolle Beziehungen einzugehen. Das sind Grundbedürfnisse von Kindern.
Ja, gerade vielleicht auch die Aufarbeitung dann mit den Kindern, wenn irgend sowas passiert ist.
Ja, Kinder müssen wissen, dass Erwachsene das nicht dürfen. Und da kann man natürlich mit den Kindern schon an ihren Rechten arbeiten und kann den Kindern sagen, also jetzt nicht, du hast das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das kann man den Kindern natürlich auch sagen, aber die Frage ist, wie vermittle ich dem Kind das auf kindgemäße Art und Weise? Dann sage ich zum Kind, niemand darf dir wehtun. Dann wissen die Kinder ganz genau, was gemeint ist. Und wenn mir niemand wehtun darf, dann darf ich auch niemand anderem wehtun. Und wenn Kinder da die Gewissheit haben, also wenn es für sie klar ist und ein Wert in ihrem Leben ist, dass niemand ihnen wehtun darf, dann merken die auch, wenn es Erwachsene gibt, die ihnen da möglicherweise wehtun, dass das nicht okay ist. Und dann ist die Frage, sind die Kinder stark genug? Wissen die auch die Wege, um sich Hilfe zu holen? Und in Gießen wurden da wunderbare Schutzpläne entwickelt mit den Kindertageseinrichtungen, also in Bezug auf die Stadt und in Bezug auf den Landkreis. Das ist mit dem Jugendamt und unterschiedlichen Beratungsstellen etabliert worden und entwickelt worden. Das ist sehr, sehr gut. Also das ist wirklich zielführend auch in der Situation, weil es Prozessabläufe gibt, wo jeder dann auch weiß, wie ist in Situation XY zu verfahren.
Ja, das halte ich auch für ganz wichtig. Ich habe es erlebt in der Kita. Ich bin ja jetzt seit 3 Jahren selber als Kindergärtner, sage ich mal, tätig, als Quereingestiegener. Und in dem ersten Kindergarten, wo ich war, habe ich das auch im Konzept gelesen, aber das wurde einfach nicht gelebt. Ja, also das ist dann wirklich auch eine Frage sicher einerseits der Leitung, das sozusagen über das Team immer wieder reinzubringen und anzuleiten und einzufordern und gemeinsam da Lösungen zu suchen und dann auch offen zu sein, wirklich mit den Kindern zu reden. Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck manchmal, dass da so eine gewisse Angst im Hintergrund ist, dass wenn die Kinder sozusagen irgendwie ihre Rechte kennen, dass dann die Erzieher gar keine Macht mehr haben.
Ja, genau.
Das ist so.
Also ja, genau. Also das ist auch das, was ich erlebe, wenn ich in Kindertageseinrichtungen die Fachkräfte schule zum Thema Kinderrechte. Natürlich haben die Angst und Befürchtungen. Die haben Angst, eigene Macht zu verlieren. Und natürlich muss man diese Ängste und Befürchtungen ernst nehmen und genau hingucken, worauf beruht denn diese Angst und worauf beruht diese Befürchtung. Und wenn mir das gelingt, das herauszufinden, welche Bedürfnisse der Fachkräfte möglicherweise auch nicht gestillt sind, nicht befriedigt sind, mit welchen Gefühlen das verbunden ist, dann kann ich auch die entsprechenden Hilfen anbieten. Aber sowas kann sich wirklich nur im Team gemeinsam entwickeln. Das kann nicht von oben nach unten sozusagen, ja, wie so.
Aufoktroyiert werden, ne?
Ja, genau. Also das funktioniert so nicht, sondern ich muss mit dem Team gemeinsam entwickeln, was ist unser Leitbild in der Zusammenarbeit mit Kindern? Was sind unsere Werte? Was ist unser Bild vom Kind? Was beflügelt uns auch in der Arbeit mit den Kindern? Und wie können wir Kinder so stark machen, dass sie in ihrem Leben gut zurechtkommen? Und vor allem, dass unsere Gesellschaft auch demokratiefähig bleibt. Und ich glaube, das ist jetzt in der momentanen politischen Situation ein großes, es müsste ein großes Ziel sein, unsere Kinder wirklich zu demokratiefähigen Persönlichkeiten zu erziehen. Und das müssen wir schon in der Kita beginnen, weil in der Kita werden ja schon ganz, ganz wesentliche Spuren gelegt für, also neuronale Gedächtnisspuren, ja. Und das ist im Übrigen ein Thema, was auch ein Herzensthema von mir ist, neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit der Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen zu verknüpfen. Und wenn ich weiß, wie Kinder lernen und wie wesentlich die frühen Erfahrungen sind, dann ist es sozusagen klar, dass wir ganz früh anfangen müssen, Kindern wirklich die Möglichkeit zu geben, ihre Rechte kennenzulernen, damit sie die dann auch einfordern können. Nur wenn ich weiß, dass ich Rechte habe, kann ich die auch einfordern. Ja, wenn ich keine Ahnung davon habe, dann weiß ich auch nicht, wo ich mich hinwenden kann.
Ja, das setzt schon so ein sehr reflektiertes und auch, wie soll ich sagen, einen guten Willen voraus, ne? Bei einem Großteil von einem Team zum Beispiel, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen. Bei den Ängsten, die Sie angesprochen haben, das ist sicher personenabhängig und auch teamabhängig, aber können Sie vielleicht ein paar Beispiele geben oder ein, zwei Beispiele, wo vielleicht auch deutlich wird, wie man so Teams vielleicht auch abholen kann, also wo da vielleicht oft Ängste in welchem Bereich liegen.
Also die Fachkräfte haben häufig Angst davor, dass die Kinder jetzt alles bestimmen. Die Kinder bestimmen jetzt den Tagesablauf, die Kinder bestimmen, was gemacht wird, die Kinder müssen sich nicht mehr an Regeln halten. Das sind die größten Befürchtungen, die ich von den Fachkräften wahrnehme. Aber darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, wirklich mit Kindern zu schauen, wie können wir den Alltag gemeinsam gut gestalten auf Augenhöhe. Und natürlich ist Mitbestimmung wichtig und natürlich ist auch Selbstbestimmung von Kindern wichtig. Das heißt aber nicht, dass das über die Bedürfnisse der anderen geht. Denn ich kann ja immer nur so weit mein Recht einfordern, wie ich das Recht eines anderen nicht einschränke. Und genau das müssen Kinder lernen, aber auch Fachkräfte noch ein Stück weit lernen. Und ich glaube, die Fachkräfte haben einfach so diese Befürchtung. Es gibt da so Pauschalurteile im Sinne von, dann gibt es überhaupt keine Regeln mehr. Wenn die Kinder jetzt alles selbst bestimmen können, haben wir keine Regeln mehr, dann haben wir Anarchie. Das will natürlich niemand. Und so sind Kinderrechte auch nicht gedacht, sondern es geht wirklich darum, gemeinsam zu schauen, was sind unsere Werte im Alltag? Was ist uns wichtig? Und wie können wir gemeinsam schauen, wie wir diesen Alltag so gestalten, dass die Bedürfnisse von allen wirklich auch gesehen werden und entsprechend auch gewürdigt werden und dafür gesorgt wird, dass sie befriedigt werden? Und das sind Aushandlungsprozesse. Und viele Fachkräfte haben auch Angst, dass, wenn die Kinder etwas wollen, dass sie dem nachkommen müssen. Aber auch darum geht es nicht, weil Kindeswille nicht immer Kinderrecht ist. Ja, es kann durchaus sein, dass Kinder etwas wollen, was ihnen aber schadet. Und da sind wir sofort wieder im Kindeswohl, weil das Kindeswohl ist das Dach sozusagen, was über allem steht. Und wenn das Kind etwas will, was ihm schadet, dann brauche ich im Grunde auch gar nicht mehr überlegen. Dann muss ich sagen, nein, das geht jetzt nicht. Ja, also krasses Beispiel, das Kind will bei Rot über die Ampel gehen. Natürlich nicht. Also ja, dann ist das Thema Schutz im Vordergrund. Das begründe ich aber dem Kind. Vielleicht nicht in der jetzigen Situation. Dann sage ich dem Kind Stopp, ja, und das auch sehr deutlich. Und sage dem Kind, wir sprechen später noch einmal darüber, warum ich jetzt so laut und deutlich vielleicht auch zu dir Stopp gesagt habe. Damit mache ich aber dem Kind auch die Grenzen klar. Und wenn es darum geht, dass Kinder partizipativ aufwachsen sollen, heißt es auch, Kindern Grenzen und Strukturen zu geben, in denen sie sich sicher bewegen können. Und das ist so dieses Spannungsfeld, wo Fachkräfte häufig glauben, sie dürfen keine Grenzen mehr setzen. Und wenn sie das verstanden haben und für sich auch beleuchtet haben, was ist auch das Profil der Einrichtung. Was sind unsere Regeln? Was sind unsere Strukturen? Welche von diesen Regeln sind verhandelbar? Dann wird es auch klarer, wohin die Reise auch mit den Kinderrechten geht. Und ich mache häufig die Erfahrung, wenn wir das gemeinsam aufgearbeitet haben und angeguckt haben, dass die Fachkräfte sagen, wir leben ja die Kinderrechte schon zum großen Teil. Es ist uns nur nicht so bewusst. Und ich arbeite dann mit den Fachkräften sehr intensiv daran, die Kinderrechte sichtbar zu machen im Alltag. Und zwar nicht nur für sich als Fachkräfte, sondern auch für die Kinder und für die Eltern, weil die müssen es auch wissen. Ja? Also da braucht es auch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit.
Ja, krass, ja. Also das, ja, also das klingt einleuchtend. Also gerade so, dass die Grenze des anderen irgendwo auch meine Grenze ist.
Ja.
Und ja, auch so, ich sag mal, die Werte, die man hat, wie wir miteinander umgehen wollen und so weiter, das ist ja
Genau.
durchaus was, ne, was durch die von den pädagogischen Fachkräften kommt und vorgegeben werden kann und darf.
Ja, auch gemeinsam entwickelt werden kann.
Oder?
Regeln im Alltag. Also ich mache häufig die Erfahrung, wenn die Fachkräfte mal überlegen sollen, wie viele Regeln es im Alltag gibt. Das dauert. Dann stellen die plötzlich fest, dass es so viele Regeln gibt und nicht jeder kennt die Regeln. Dann gibt es Regeln für unterschiedliche Räume im Haus. Und dann frage ich immer, seit wann gibt es denn die Regel? Ja, die gibt es schon immer. Das haben wir schon immer so gemacht. Aber mal gemeinsam zu reflektieren, wem nützt denn diese Regel? Wofür brauchen wir die? Ist die überhaupt allen bekannt? Es gibt Regeln, die wurden entwickelt, weil irgendwann mal ein Kind was falsch gemacht hat. Das Kind ist lange aus der Schule, ja, sage ich jetzt einfach mal so plakativ, und trotzdem gibt es die Regeln noch. Das heißt also, wir müssen wirklich auch im Grunde in jedem Kindergartenjahr schauen, was haben wir für Regeln, mit den Kindern gemeinsam anschauen und wofür brauchen wir diese Regeln. Und damit machen sich ja automatisch auch die Grenzen sichtbar. Ja, und der Rahmen und die Struktur, in dem sich die Kinder, aber auch die Fachkräfte und natürlich auch die Eltern sicher bewegen können. Und das finde ich für die Bildungsarbeit ganz, ganz wichtig, das transparent zu machen. Und für die Fachkräfte gibt das natürlich auch einen sicheren Rahmen und auch eine klare Struktur und Orientierung. Und damit sind wir ja im Grunde schon in den Qualitätsbegriffen, ja, in den Qualitätskriterien, die sich im Kita-Alltag und überhaupt in der Bildungsarbeit auch zeigen sollen.
Ich frage mal ganz provokativ, das können wir vielleicht jetzt mal anhand des hessischen Bildungsplans was, ne?
Ja,
Hessischer
gerne.
Bildungs- und Erziehungsplan, vielleicht ob das da drin steht, so Thema Schlafsituation.
Ja.
Das ist so ein Thema, was sich auf vielen Eltern und vielen Kindern und auch
Ja.
mir
Ja.
so auf der Seele liegt. So diese Frage, man hat ja so auf der einen Seite könnte man sagen, es gibt Kinder mit Schlafbedarf zum Beispiel. Und wenn man jetzt sagt, mein Recht geht so weit bis zum Recht des anderen, könnte man sagen, ja, die sozusagen Schlaf brauchen, die brauchen natürlich auch eine ruhige Umgebung und vielleicht auch darüber hinaus noch ein bisschen ruhige Pufferzone. Also
Ja.
sozusagen während einer Mittagsruhe kann nicht jeder rumschreien, so das
Genau.
als eine Variante. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, ist das, also ich empfinde es schon als übergriffig irgendwo, sozusagen, dass alle Kinder zum Beispiel liegen müssen und was ich 2 Stunden lang, ob sie schlafen können oder nicht, auf der Matte liegen müssen. Mit
Ja.
Augen auf oder früher war es noch Augen zu und auf die Seite legen, weiß ich noch aus meiner
Ja.
Kindergartenzeit. Und das fühlt sich für mich an, als ob da eigentlich irgendwo ein Kinderrecht und ein Recht auf Selbstbestimmung beschnitten wird und unzurecht, also unzulässig.
Ja,
Würden
ja.
Sie das einschätzen?
Ja, also das Thema Schlafen spielt natürlich auch immer eine große Rolle, zumal es da um unterschiedliche Bedürfnisse geht. Das Schlafbedürfnis des Kindes steht aus meiner Sicht an erster Stelle. Und da haben wir als Fachkräfte auch die Verpflichtung, diesem Bedürfnis nachzukommen und dafür zu sorgen, dass das Kind einen geschützten Raum hat, in dem es schlafen kann. Und mit geschütztem Raum meine ich nicht zwangsläufig, dass es ein Schlafsaal oder ein Zimmer sein muss, sondern das kann durchaus auch ein Körbchen sein oder ein. Es gibt so Strandmuscheln, die man auch in den Räumen in der Kita aufstellen kann, in denen man das kuschelig machen kann, wo das Kind sich einfach auch zurückziehen kann, das einzelne Kind, das ein Schlafbedürfnis hat. Und wenn mehrere Kinder ein Schlafbedürfnis haben, dann gibt es vielleicht Matten oder Matratzen, wo die sich hinlegen können und zur Ruhe kommen können. Ich erlebe es, dass Eltern sagen, bitte lassen Sie mein Kind heute nur eine halbe Stunde schlafen, weil sonst schläft der oder die heute Abend nicht. Und um welches Bedürfnis geht es hier? Da geht es um das Bedürfnis der Eltern, ja. Und natürlich haben die auch das Recht, dass irgendwann abends Ruhe einkehrt. Das kann ich auch als Mutter sehr gut nachvollziehen, wenn man abends dann auch keine Lust mehr hat, ja, und auch müde ist und denkt, Mensch, jetzt muss doch auch mal Ruhe einkehren. Aber das Schlafbedürfnis ist ein ganz grundlegendes Bedürfnis und da müssen wir wirklich schauen, dass wir das gut hinkriegen, dem Bedürfnis des Kindes gerecht zu werden. Denn im Schlaf lernt das Kind, ja? Also das Gehirn braucht den Schlaf, um die erlebten Dinge gut verarbeiten zu können. Und deshalb ist Schlaf also ganz, ganz was Zentrales. Und da ermutige ich auch immer die Fachkräfte, gut dafür zu sorgen, dass dem Schlafbedürfnis nachgekommen werden kann. Aber auch natürlich im Gegensatz dazu Kinder, die das eben nicht haben, dass man dem auch nachkommt und schaut, wie kann man die Kinder, die jetzt nicht schlafen möchten, trotzdem ermutigen, leise zu sein und etwas Ruhiges zu spielen, sodass die Bedürfnisse der anderen nicht gestört werden oder denen eben auch entsprechend nachgekommen werden kann.
Ja.
Also es ist ein Spannungsfeld, klar, ja.
Und sicher auch an die Gegebenheiten der Einrichtung gebunden irgendwo, ne?
Ja. Aber also ich lade immer auch die Fachkräfte ein, wirklich mal Ideen zu entwickeln. Einfach auch mal witzig, humorvoll, paradoxe Sachen zu entwickeln, einfach mal drauf loszuspinnen, was es für Möglichkeiten gibt, den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und das ist etwas, was sehr wirkungsvoll ist. Also wenn die Fachkräfte einfach auch mal spinnen dürfen, sich verrückte Ideen überlegen dürfen und wir die sammeln, da entsteht erstmal ganz, ganz viel positive Stimmung. Die ist für uns natürlich auch wichtig, weil nur wenn wir positiv, in der positiven Grundstimmung sind, können wir auch Dinge gut entwickeln. Wenn wir gerade gestresst sind, sind wir gar nicht in der Lage, irgendeinen kreativen Gedanken zu fassen. Ja, also unter Stress kann man nicht kreativ sein. Und deshalb ist es auch so wichtig zu gucken, wie können wir die Situation für die Kinder so verbessern, dass wir Freude daran haben und natürlich die Kinder auch, logisch, also in erster Linie die Kinder. Aber was würden eigentlich die Kinder sagen, wenn es ums Thema Schlafen geht? Also In den meisten Fällen reden wir nur über die Kinder, aber zu wenig mit den Kindern. Also, was würde passieren, wenn wir die Kinder fragen, wie stellt ihr euch eure ideale Schlafsituation vor? Wo würdet ihr gerne mal schlafen? Was glaubt ihr? Wo kann man im Haus Ruhe finden, ohne von denen gestört zu werden, die gerne spielen möchten? Und da einfach auch mit den Kindern gemeinsam Ideen zu entwickeln, das ist wunderbar. Also da passiert so viel. Und vielen Fachkräften ist es gar nicht so präsent, dass man die Kinder tatsächlich fragen kann, ja. Was braucht ihr, um euch hier gut ausruhen zu können? Was braucht ihr, um gut schlafen zu können?
Ich glaube, da gibt es auch dann wieder diese Angst, ne?
Ja,
Wenn ich
natürlich.
frage, muss ich ja mit der Antwort umgehen.
Ja, genau. Genau, ja. Aber in den meisten, also es ist natürlich das, was ich gerade so beschrieben habe. Da haben wir schon ganz viel im Vorfeld gemacht. Das heißt also, wir haben uns schon mit der eigenen individuellen Geschichte befasst. Ja, ich schaue immer mit den Fachkräften, wie ist die eigene Kinderrechtebiografie? Wie ist jede Person groß geworden? Was bringt jeder auch an Mustern mit? Und was bringt jeder auch an möglichen Schubladen mit? Ja, innere Schubladen. Und wenn ich mir das anschaue und das auch würdige und auch im Team würdigen kann, dass Fachkräfte einfach unterschiedliche Erfahrungen mitbringen, dass Fachkräfte jeder für sich ganz individuell sozialisiert ist. Und hier zu schauen, wie kann man jetzt gemeinsam eine Lösung finden, wie kann man gemeinsam Ideen entwickeln mit den Kindern gemeinsam, die Kinderrechte in der Einrichtung wirklich zu leben. Transparent sichtbar zu machen und letztlich für die Kinder damit ein unglaubliches Bildungspotenzial zur Verfügung zu stellen.
Also gerade so dieses Beispiel mit dem Schlafen, die Kinder dazu fragen, das ist ja auch ein fantastisches Beispiel der Mitbestimmung.
Ja, natürlich, klar, ja. Also im Grunde können Kinder immer bei allen Themen, die sie betreffen, mitentscheiden, altersentsprechend und entwicklungsentsprechend natürlich. Und da liegt ja auch die Verantwortung der pädagogischen Fachkräfte zu schauen, können die Kinder das jetzt schon entscheiden? Und das ist ja etwas, wo die Verantwortung der Fachkräfte gefragt ist und wo sie auch keine Verantwortung abgeben können. Ich kann nicht ein Kind fragen, möchtest du heute Nachmittag mit deiner Mama nach Hause gehen? Was versteht sie? Was soll die Frage? Also da kann das Kind natürlich sagen ja oder nein, aber die Mama kommt und holt das Kind ab. Also dieser Rahmen ist gegeben. Ja, das Kind kann nicht entscheiden, ich gehe mit oder ich gehe nicht mit. Also das ist etwas, was von vornherein klar ist. Ich kann das Kind immer nur das fragen und mitbestimmen lassen, wozu es alters- und entwicklungsentsprechend auch in der Lage ist. Und da liegt meine Verantwortung, genau das herauszufinden.
Gerade so bei den langfristigen Dingen vielleicht.
Ja,
Äh,
ja.
dieses Vorausschauende, was Erwachsene ja haben, wo Kinder sicher da eher so für kurzfristiger Dinge teilweise.
Ja, die können das noch gar nicht.
Ja.
Das Gehirn ist soweit noch gar nicht entwickelt, um langfristig, also Ursache und Wirkung, ne, Kausalität, können junge Kinder noch nicht, weil die Reife im Gehirn einfach auch noch nicht entsprechend gegeben ist.
Ja, das ist echt. Also auf jeden Fall müssen sich Teams da so auf die Spur machen. Sie beraten ja auch Teams. Machen Sie das dann nur in Hessen oder sogar bundesweit?
Also im Moment bin ich hessenweit unterwegs und berate hier Fachkräfte. Bundesweit im Moment nicht. Nein, nein, das schaffe ich auch gar nicht.
Okay, das heißt, damit sind Sie auch gut ausgelastet.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, das heißt, alle, die jetzt aus Hessen zu hören.
Genau. In Hessen gibt es ja die wunderbare Möglichkeit, sich fortbilden zu lassen über das Land Hessen, was auch kostenlos ist. Und da ist es ja auch bekannt, man kann sich da über das Ministerium die entsprechenden Informationen holen und findet es auch alles im Internet.
Jetzt fiel mir noch eine Frage ein, die eher so zu dem passt, was wir am Anfang hatten, nämlich so dieses Thema Kinderrechte und Übergriffigkeit. Da hatten Sie ja das Beispiel genannt, so am Arm ziehen ins Bad. Ja, und Ich habe so den Eindruck, es gibt sehr viele so sehr niedrigschwellige Varianten, die einem wirklich nicht bewusst sind. Können Sie da vielleicht noch mal was zu, also vielleicht noch mal Beispiele, die vielleicht sogar noch niedrigschwelliger angesetzt sind, die aber eigentlich trotzdem schon das Recht des Kindes irgendwo beschneiden,
Ja.
unzulässig?
Also ich habe unzählige Beispiele durch die Arbeit in der Praxis. Und das sind auch immer die Themen, die natürlich für die Fachkräfte von Bedeutung sind. Ich rede jetzt vom Probierlöffel beim Essen. Die Kinder dürfen entscheiden, was sie essen, wovon sie essen, wie viel sie essen. Ja, also das wäre ein Kinderrecht, das selbst zu entscheiden. Und dann gibt es Fachkräfte, die sagen, ich bin der Meinung, das Kind sollte alles probieren. Und wenn das Kind nicht probiert hat, dann gibt es auch keinen Nachtisch. Und das ist so der Klassiker. Und in vielen Einrichtungen ist es immer noch ein Thema, dass Kinder alles probieren müssen. Und dann frage ich die Fachkräfte häufig, wie ist das denn bei Ihnen, wenn Sie entschieden haben, Sie mögen beispielsweise keinen Sellerie? Und dann werden Sie jede Woche aufs Neue gefragt, möchtest du nicht doch mal den Sellerie probieren? Sie haben aber letzte Woche schon gesagt, ich mag keinen Sellerie. Und nichts anderes passiert ja in Kindertageseinrichtungen. Ja? Dann werden Kinder immer und immer wieder gefragt, möchtest du probieren? Wenn nein, einen Löffel probierst du, ansonsten gibt es keinen Nachtisch. Und das ist etwas, wenn ich mir das für uns Erwachsene vorstelle, das geht nicht. Ich habe noch ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie gehen abends in die Pizzeria, bestellen sich eine Pizza mit Thunfisch, aber ohne Zwiebeln. Dann kommt der Kellner und bringt Ihnen eine Pizza mit Zwiebeln und sagt, wissen Sie was, ich bin der Meinung, Sie könnten mal die Zwiebeln probieren. Wir haben uns so viel Mühe damit gegeben, schauen Sie doch mal. Die sehen lecker aus, probieren Sie doch mal die Zwiebeln. Da würde jeder Erwachsene sagen, nein, mache ich nicht. Ja? Und Kindern muten wir das aber zu. Und Kinder sind von Geburt an kompetent. Die wissen genau, was ihnen schmeckt und was ihnen nicht schmeckt und was sie riechen mögen und was sie nicht riechen mögen. Und natürlich sind wir als Erwachsene auch verpflichtet, Kindern neue Erfahrungen zu ermöglichen. Aber hier geht es darum, Kinder einzuladen. Gerald Hüther sagt so drei wunderbare Worte: Kinder einladen, ermutigen und inspirieren. Und wenn das gelingt, die Kinder einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren, auch Dinge zu probieren, die ihnen vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht geschmeckt haben, dann ist das ein guter Weg. Ja? Aber der Weg zu sagen, also du probierst es jetzt, sonst gibt es keinen Nachtisch, das ist übergriffig. Und ich finde es auch schon als übergriffig, Essen, was das Kind nicht mag, also diesen Probierlöffel, mit auf den Teller zu bekommen. Ja. Also wenn das Kind sagt, ich möchte nur Nudeln essen und keine Soße, dann trotzdem die Soße mit auf die Nudeln zu machen. Also, weil die Fachkraft der Meinung ist, das Kind müsste jetzt dieses geschmackliche Erlebnis haben. Und das ist aber die Ansicht der Fachkraft und nicht die des Kindes. Und wenn wir vom Kind aus denken, kindzentriert arbeiten, dann ist sowas einfach nicht okay.
So ein Leitbild, was Sie auch angesprochen haben, könnte ja da sein, wie würde ich einem Erwachsenen gegenüber treten in dem Moment? Ja, das
Ja.
geht sicher nicht immer,
Ja.
weil, ne, weil es eben schon allein diesen Statusunterschied gibt. Aber der Kongress heißt ja auch im Untertitel Begegnung auf Augenhöhe und in
Ja.
bestimmten Dingen,
Genau.
so weit wie sie halt entwicklungstechnisch sind. Und Geschmack ist ja eigentlich völlig, naja, unabhängig. Also die entwickeln den zwar auch noch,
Ja, natürlich.
aber
Aber
ja.
das heißt ja, das entwickelt sich ja nicht innerhalb von 5 Tagen. Ja? Wenn es jede Woche Erbsen gibt und letzte Woche mochte das Kind keine, dann kann ich sagen, ich weiß, du magst keine Erbsen. Ja? Weil das wäre dann das Wertschätzende, das Würdevolle. Und wenn das Kind dann erkennt, ich möchte sie vielleicht doch mal probieren, aus der eigenen Motivation heraus, ja, weil den anderen Kindern schmeckt es, dann wäre das auf Augenhöhe.
Oder man schafft es irgendwie, wenn man jetzt da, so inspirieren oder irgendwie man macht so eine lustige, also wirklich Lust, also muss dann auch wirklich Spaß sein, so eine Mutprobe, hier, tauste dich.
Genau.
Aber wenn es nicht will, dann.
Genau.
Ne,
Ja, und das, wie Sie sagen, eine Mutprobe oder das auf eine lustige Art zu machen, das beflügelt ja Kinder. Und das beflügelt nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Also auch zu schauen, wie können wir das Ganze mit Humor machen? Ja? Was können wir tun, damit es auch ja, Spaß macht, das Ganze. Und Essen sollte ja auch Genuss sein. Und wenn das Essen davon geprägt ist, dass ich jetzt irgendwas probieren muss, wo ich innerlich schon die Zähne hebe, dann hat das mit Genuss nichts mehr zu tun. Ja. Und da finde ich ganz, ganz wichtig, wirklich die Fachkräfte zu ermutigen, zum einen bei sich selbst zu gucken, ja, auch in ihrer Biografie zu gucken. Und jeder von uns hat seine individuelle Geschichte mit dem Essen. Wo etwas ganz schrecklich war. Und da auch wieder die Verbindung zu sich selbst herzustellen. Und das als Brücke, um gut mit dem Kind im Kontakt zu sein, zu ermöglichen.
Und da hilft dann wieder so was, was Sie mit denen machen, mit den Teams, so die eigene Biografiearbeit irgendwo.
Ja. Anschauen, wie bin ich groß geworden? Und wurde mein Wunsch berücksichtigt, eben keine, ich bleibe jetzt bei den Erbsen, eben keine Erbsen auf dem Teller zu haben? Oder wurde bei mir zu Hause gesagt, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt? Und so sind viele Fachkräfte groß geworden. Also ich im Übrigen auch. Und es gibt viele Fachkräfte, die sagen, das hat mir auch nicht geschadet. Das mag richtig sein. Hier bitte ich dann aber auch immer alle zu schauen, und wie ist es mit der Würde? Und das ist ein wirklich großes Thema, was ich ganz, ganz wichtig finde, auch ins Zentrum unserer pädagogischen Arbeit zu rücken. Wie ist es mit der Würde? Und da gibt es wunderbare, ja, Ideen dazu, Reck-Anna-Reflexion. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist, die Ethik pädagogischer Beziehungen. Und da sind wir im Grunde ganz, ganz nah dran zu schauen, was sind die Bedürfnisse des Einzelnen und wie können wir die entsprechend berücksichtigen.
Ah, das war ein Buchtitel. Ist das
Reckane
ein?
Reflexionen, das kann man online anschauen, im Internet findet man auch ganz schnell, und das ist ein Zusammenschluss von Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die pädagogischen Beziehungen zu beleuchten und zu schauen, was braucht es, um pädagogische Beziehungen ethisch und moralisch so zu gestalten, dass alle Menschen davon profitieren. Und das ist, finde ich, was Wunderbares. Also ich könnte das so eins zu eins für meine pädagogische Arbeit übernehmen.
Das können wir ja unter dem Video dann noch verlinken,
Ja,
dass
genau, das
die Leute
wäre.
das schneller finden.
Ja.
Sehr gut. Gibt es noch was, was Sie abschließend gerne den Zuschauerinnen und Zuschauern heute noch mitgeben möchten? Vielleicht auch Ihren, ja, das, was vielleicht auch Ihre Mission ist oder was auch immer.
Ja,
Jetzt sind Sie noch frei.
also ich möchte gerne ermutigen, und ich möchte vor allem ermutigen, zu schauen, was sind die Ressourcen? Also in der Kita zu schauen, was läuft gut, was machen wir gut, wo leuchten unsere Augen als Fachkräfte und wo leuchten die Augen der Kinder, weil das ist der richtige Weg, wenn die Augen leuchten und wenn es so von innen heraus leuchtet. Und zu schauen, wo sind die Ressourcen im Sinne von, wo sind die Kinderrechte schon verwirklicht? Wo leben wir die Kinderrechte? Und dann zu schauen, was ist vielleicht noch nicht ganz optimal, ja? Und gar nicht so problemfokussiert zu arbeiten, weil unser Gehirn so ausgerichtet ist, wenn wir ressourcenorientiert denken, sehen wir Ressourcen, und wenn wir problemorientiert denken, sehen wir Probleme. Und die Frage ist, wovon will ich mehr? Also ich will immer mehr Ressourcen, und deshalb denke ich und arbeite ich sehr ressourcenorientiert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man ressourcenorientiert arbeitet, die Dinge, die noch nicht so optimal sind, von ganz allein sozusagen mit diesem positiven Flow mitkommen, ja, und dass die mit nachgezogen werden, ohne dass man jetzt ganz dezidiert die Probleme anschaut und an den Problemen arbeitet. Und ich würde gerne auch noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben, wenn in pädagogischen Gesprächen oder in Teamberatungen sehr viel Zeit verwendet wird, über die Probleme zu sprechen, doch zu schauen, wo sind die Ressourcen und vielleicht nur 20% der Zeit zu verwenden, das Problem zu beschreiben und 80% für die Lösungen. Also das ist eine Formel, die hat mir bisher immer sehr, sehr gut geholfen, um nicht in dieses Klagedilemma zu kommen, ja, in diesen Klagekreislauf, sondern eben aus den Problemen heraus gute Lösungen zu entwickeln. Und da hilft die 20-80-Formel.
Ah, das ist nochmal ein
Ja.
schöner Impuls.
Ja.
Super, dann freue ich mich und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit
Sehr, sehr
und für
gerne.
Ihren Input und die Impulse, die Sie uns gegeben haben. Und ja, ich denke, das ist vielleicht nicht das letzte Mal, dass wir uns über den Weg gelaufen sind.
Okay, vielen Dank.